Hallo, liebe Luise.
Hallo, liebe Eva.
Luise, was machen wir heute?
Wir nehmen heute entgegen unserer Gewohnheit, warten wir nicht ein Jahr oder länger, sondern nehmen direkt nur wenige Wochen nach unserer letzten Folge mit Shushan die nächste Folge Herzkopfen auf. Und
Yay.
zwar ist das. Jetzt hätte ich mich hier fast lumpen lassen und gesagt Folge 25, aber das ist nicht richtig. Das ist Folge
26.
26. Genau. Und die nehmen wir heute auf.
Cool. Und wer sind wir nochmal?
Wichtige, berechtigte Frage. Ich bin Luise Görges. Ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und du, Eva?
Ich bin Eva Markowski, ich bin Postdoktorandin im Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg.
Und ja, und unser Podcast ist ein sozialwissenschaftlicher Podcast, ein Wissenspodcast, in dem wir in der Regel, wenn wir nicht so charmante Gäste haben wie in der vergangenen Woche oder
Auf die
auch
wir die ganze
in
Arbeit
der
abwälzen.
Vergangenheit davor schon mal, genau, in der wir unseren Zuhörerinnen von interessanten sozialwissenschaftlichen Studien erzählen. So auch heute. Worum geht's heute, Eva?
Heute geht es um eine Studie zu Scheidungen im höheren Lebensalter und deren ökonomische Konsequenzen für Frauen und Männer.
Interessant. Und vorher geht's im Nähkästchen noch um deinen letzten Besuch bei einer, also nicht letzten, also deinen jüngsten Besuch bei einer Konferenz, von der du uns
Genau.
gleich berichten musstest. Ja, cool. Dann legen wir mal los, oder? Eva, irgendwie, mir ist doch so, als hätten wir in der Vergangenheit darüber schon mal gesprochen. Kann es sein, dass letztes Jahr um die gleiche Zeit ja auch eine Folge aufgenommen haben und du auch von der SEHO kamst und ich gefragt habe, wie es war?
Also, nee, ich glaube, letztes Jahr war ich nicht auf der SEHO, da wurde ich nicht angenommen.
Dann vielleicht vor 2 Jahren.
Welcherweise, vielleicht war schon vor 2 Jahren, ja, unseren Podcast gibt es ja jetzt schon 5 Minuten, das stimmt.
Ja, aber
Aber vor
das
zwei
macht ihr.
Jahren war es, glaube ich, online, die SEHO. Aber da war ich auf jeden Fall und habe davon berichtet wahrscheinlich, ja.
Ja, das stimmt. Da hast du vielleicht auch, glaube ich, von diesem, da hast du auch von diesen Shenanigans berichtet, die man da so macht mit so
Session Hopping und
lustigen.
so, ja.
Okay. Aber egal, das sind alles Erlebnisse aus einem fernen Leben. Ne? Also die Pandemie fühlt sich ja irgendwie an wie irgendwie so ein Film, den man mal vor 100 Jahren gesehen
Ja,
hat. Ne?
voll. Aber irgendwie auch wie einfach so Zeit, die aus dem Leben rausgeschnitten wurde, ne? Also irgendwie, also, ne, wenn ich jetzt zur SEHO fahre und dann drüber nachdenke, wann war ich das letzte Mal auf einer Präsenzkonferenz, auf dieser Präsenzkonferenz, und dann war das halt 2018 oder 2019 wahrscheinlich. Aber es ist halt einfach sehr lange her, und aber gefühlt ist halt nichts passiert im Leben in der Zwischenzeit, ne? Also es hat ja einfach alles so stillgestanden.
Ja.
Ja, naja, anyways.
Aber ich meine, wir haben auf jeden Fall schon mal ausführlich darüber gesprochen, was die SEHO ist und was die Geschichte ist und
Das haben wir
wie
gemacht,
Shoshana.
aber daran wird sich natürlich niemand erinnern.
Nee, daran erinnert sich niemand, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt in der Kurzversion und ich könnte sagen, wenn es jemand brennend interessiert, dann soll der oder diejenige vielleicht mal in eine Folge von vor 2 Jahren reingucken oder reinhören. Und es sei an dieser Stelle ausreichend, wenn wir sagen, also die SEHO ist die Society of Economics of the Household.
Genau. Auf Deutsch die
Ne?
Gesellschaft für Haushaltsökonomik.
Ja, ist quasi so ein Berufsverband von Familienökonomen innen.
Genau.
Und da gibt es eben so ein eine jährliche Konferenz, auf der
Genau.
sich alle passenderweise dann die englische Familie treffen.
Genau.
Und die war dieses Jahr in Dänemark, richtig?
In Kopenhagen, ganz genau. Ja, das war sehr
Was war?
praktisch, weil ich da mit dem Zug hinfahren konnte. Ja, das war toll. Ist ein bisschen schwierig, jetzt in wenigen Worten das zusammenzufassen. Also ich finde so Konferenzen, wissenschaftliche Konferenzen immer super toll und super anstrengend. Das widerspricht sich nicht, finde ich. Ist ja anstrengend, aber das ist es wert. Und diese spezielle Konferenz war auch mega toll und super inspirierend und unfassbar anstrengend. Also für Leute, die nicht mit dem Format wissenschaftliche Konferenzen vertraut sind vielleicht, also was da passiert ist, dass es so in Sessions eingeteilt ist und dann gibt's immer in einer Session 5, in dem Fall Forschungsvorträge.
Wow.
Genau, 5 mal 25 Minuten. Also das heißt über 2 Stunden jede Session und das war wirklich, also es ist wirklich einfach unfassbar anstrengend. Also ich habe sehr oft mich dabei erwischt, wie ich beim letzten Vortrag nicht mehr richtig zugehört habe, weil es echt krass ist für die Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn du dann, ne, du hast dann diese 2 Stunden, 5 Minuten Session, dann hast du 20 Minuten Kaffeepause und dann kommt die nächste 2 Stunden, 5 Minuten Session. Das ist schon echt heftig. Also ist wirklich sehr, 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 sehr dicht gewesen. Ja.
Achso, also normalerweise sind so 3 bis 4 Vorträge ab
genau.
20 eigentlich die Norm.
Das ist eigentlich die Norm, genau. In dem Fall haben sie irgendwie wahrscheinlich versucht, viel unterzubringen in 2 Tagen, was ja auch löblich ist, aber schon, also es war schon krass anstrengend. Ja. Genau.
Ah ja, und, genau. Also wie lange? 2 Tage, okay.
Genau.
Und dann wie viele Sessions am Tag?
3.
Ja, okay.
Ja, also du hast am Tag 15 wissenschaftliche Vorträge gehört. Einer davon war dein eigener. Und dann gab es noch jeden Tag eine Keynote. Also das ist dann so ein langer 1-Stunden-Vortrag von einer speziellen eingeladenen Person. Das war alles super spannend und was ich an der SEHO, an die speziellen Konferenz halt so toll finde, ist, dass die inhaltlich so sehr, also einfach meine Herzensthemen trifft, ne, und ich im Prinzip alles spannend finde, also jeden einzelnen Vortrag sehr nah an meiner eigenen Forschung ist und das war auch dieses Jahr wieder so und es gab unfassbar spannende Sachen, also wobei jeder einzelne Vortrag an meiner eigenen Forschung sehr nah dran, das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, dass ich alles super spannend finde. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Vortrag in Erinnerung, wo es darum ging, das war von so einer, aus so einem interdisziplinären Evolutionswissenschaftsinstitut, die sich halt mit, mit so Evolutionsbiologie und beschäftigen, aber eben auch mit so eher Verhaltensforschung. Und dann, deswegen sind da auch Ökonomen und die hat zum Beispiel mit einem halt interdisziplinären Team erforscht, warum menschliche Paare ihr Essen teilen. Also der englische Fachterminus war Food Sharing. Jetzt denkt man so, hä, was ist das für eine bescheuerte Idee, warum sollten Paare nicht ihr Essen teilen, ne? Aber das machen halt andere Großaffen, mit denen wir ja historisch sozusagen verwandt sind, nicht. Überhaupt nicht. Und dann haben die das halt zurückgeführt auf so, wie unsere Vorfahren vor 7 Millionen Jahren sich verhalten haben und warum, wie die aus dem Regenwald in die Steppe migrieren mussten wegen so einer großen Klimakatastrophe. Und also das war schon, also schon auch weit weg von unserer eigenen Forschung, aber halt super spannend.
Fun Fact, mein Mann und ich haben ja auch jahrelang keinen Foodsharing.
Das stimmt. Ja, also siehst du?
Eingekauft und zwar zusammen Mahlzeiten eingenommen, aber getrennt. Und deswegen war jetzt eigentlich mein Gedanke, hat es nicht viel mehr damit zu tun, dass Menschen die menschliche Ernährungsweise sich irgendwann dahin bewegt hat, dass Nahrung halt in der Regel verarbeitet wird, bevor sie konsumiert wird. Und dann ist es doch viel effizienter. Also deswegen haben wir jetzt aufgegeben, unser Food nicht geteilt. inzwischen kochen wir doch füreinander, weil wir einfach eingesehen haben, dass da doch einfach erhebliche Effizienzgewinne zu realisieren sind.
Sehr ökonomisch von euch. ich bin jetzt bei weitem keine Evolutionsbiologin, ne, aber deren Argument, sozusagen, das ging halt noch weiter zurück. Also, ne, wenn du denkst, vor 7 Millionen Jahren, das waren so Homini irgendwas. Also, das waren so wirklich waren noch viel näher am Affen dran als am Menschen, ja. Und da gab es anscheinend schon diese Trennung zwischen, ich habe jetzt das zentrale Argument vergessen. Also ich verlinke dann einfach die Forscherin und dann kann man das später bei Gelegenheit sich gerne selber nachlesen in den Shownotes. Aber auf jeden Fall, es hatte was mit der Beziehungsstruktur zu tun. Also es gibt dann halt monogame Affen, polygene Affen und polyamoröse Affen. Und die Menschen sind ja monogam, weitgehend. Und das bei monogamen Affen war Foodsharing dann irgendwie evolutionär vorteilhafter in der Savanne. Im Wald nicht, aber in der Savanne. Und aber ich habe jetzt vergessen, warum, ehrlich gesagt. Aber ja.
Nein.
Anyways, das war das Argument am Ende des Tages auf jeden Fall.
Aber ich dachte, ich Monogamie wäre eine Erfindung des Kapitalismus.
Nochmal ein anderes Thema. Ja, können wir auch nochmal. Also da gibt es auch sehr spannende Sachen zu, auf jeden Fall, ja. Ja.
Gut. Ja, genau. Spannend. Und was hast du vorgetragen, Eva? Noch kurz zum Schluss.
Ich habe vorgetragen aus meiner Dissertation diese Meta-Analyse zur Korrelation zwischen Herkunftskultur und Arbeitsmarktpartizipation von Frauen mit Migrationshintergrund.
Dabei fällt mir ein, hast du darüber eigentlich schon mal was erzählt in einer Podcast-Folge?
Vielleicht nicht, nee.
Ich glaube, das könnten wir auch mal.
Also das können wir mal angehen in der so mittleren Zukunft, würde ich denken, weil ich immer wieder merke, dass das schwer zu präsentieren ist. Also es passt, dieses Papier passt sehr schwer in dieses 20-Minuten-Format und wie wir es im Podcast verarbeiten würden, müsste ich auch nochmal 5 Minuten drüber nachdenken, weil es schon einfach methodisch auch ne relativ voraussetzungsreich ist. Also ich, ja, aber können
ja
wir nochmal.
Damals erklärt, was wir mit der Analyse. Insofern können wir ja auf das Vorwissen unserer Zuhörerin
das stimmt.
aufbauen.
Ja, das stimmt. Also ja, können wir auf jeden Fall mal angehen.
Rüberzugehen. Insofern, ja. Nehmen wir uns das mal vor für die Zukunft.
Ja, das machen wir. Cool. Genau. Das ist auch ein super Übergang zum Thema der Woche. Ich habe nämlich als Thema der Woche auch einfach ein Papier, was ich auf der Konferenz präsentiert gesehen habe, ausgewählt. Weil ich das super spannend fand und dachte, das passt sehr gut in unser Format. Und es ist mal wieder etwas ja so klassischer familienökonomisches, was wir jetzt schon länger nicht mehr hatten. Genau. Dann fangen wir jetzt einfach
und
damit an, oder?
Das ist schon als Working Paper oder in welchem Format?
Also es gibt ein Working Paper online, habe ich gefunden. Das war aber ganz offensichtlich nicht der Stand, der da präsentiert wurde. Das war von 21. Deswegen nehme ich an, dass sie bewusst noch kein Working Paper so richtig veröffentlicht haben. Insofern ist das jetzt ja sehr neue Forschung, die man noch nicht so richtig gut nachlesen kann, aber bestimmt, also mittelfristig mit Sicherheit wird das auch publiziert werden.
Okay, aber insofern muss man jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen, dass das eben Forschung ist, die definitiv noch nicht im Begutachtungsprozess
das
war
stimmt.
und dementsprechend natürlich.
Das stimmt.
Ja, also ist da jetzt noch keine externe, in Anführungszeichen, Qualitätskontrolle gab
das
und dass dann sich auch Ergebnisse in so einem Quellen und so weiter.
Das
genau.
stimmt.
So das Thema.
Das stimmt. Ja, sehr guter Hinweis. Ja. Es ist auch nicht so ein knallhart ökonometrisch, wir identifizieren jetzt hier kausale Effekte Papier, sondern es ist eher was Deskriptives, aber ich finde es super spannend und deswegen habe ich gedacht, das darf ja durchaus auch Platz haben bei uns.
Ja, sehr, sehr schön. Worum geht's denn?
Genau, also das Papier hat den Titel Gendered Economic Consequences of Grey Divorces in France. Und Autorinnen sind Léa Cimelli, Carole Bonnet und Anne Solas, die alle in Paris sind, an diesem INET. Ich habe jetzt gerade vergessen, wofür das steht. Demografisches Institut irgendwas, irgendwas. genau, ich habe den Titel gelesen und habe gedacht, was sind wohl Grey Divorces? Und habe dann über Sachen nachgedacht wie, ne, also in Deutschland steht da grau manchmal für so inoffiziell. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sind das so Divorces, die einfach vollzogen werden, aber nicht rechtlich vollzogen werden. Aber ich lag völlig daneben. Es geht einfach um Scheidungen im höheren Lebensalter.
Aber
also Menschen, die älter sind als 50, wenn sie sich scheiden lassen. Ja, das hättest du auch vermutet?
Ja, das war meine Assoziation gewesen.
Ja, okay. Ja, sehr gut. Dann war deine Assoziation besser als meine. Genau, also es geht um Auswirkungen der späten Scheidung, also relativ späten, ne, jetzt 50 ist auch noch kein Alter, auf Lebensstandard, Arbeitsangebot und Ruhestand und dann natürlich nach Geschlecht differenziert, ne? Das steht ja auch schon im Titel. Genau, und der Hintergrund ist so ein bisschen, also Scheidungsraten wissen wir, glaube ich, alle mindestens anekdotisch sind sehr hoch in Europa in den letzten Jahrzehnten und sind auch konstant hoch. In den letzten Jahrzehnten. In den USA, habe ich jetzt auch gelernt auf der Konferenz, sinken die Scheidungsraten schon wieder seit Mitte der 80er Jahre. Und da gab es auch ganz spannende Forschung dazu, woran das liegen könnte. Und eine zentrale These, und die scheint sich auch empirisch zu bestätigen, ist, dass die Ehen besser sind heutzutage, ne? Also dass Leute besser ihre Ehepartner auswählen und dann entsprechend niedrigere Scheidungsraten haben. In Europa allerdings sind Scheidungsraten immer noch ziemlich hoch und wir haben nicht diesen krassen Abfall seit den 80ern schon wieder. In einigen ausgewählten Ländern sinken die Scheidungsraten seit ein paar Jahren, aber nicht im gleichen Ausmaß wie in den USA. Und Frankreich ist eben auch so ein Land, in dem Scheidungsraten relativ hoch immer noch sind, fallend seit ein paar Jahren, aber nicht für Menschen über 50 fallend. Das finde ich auch nochmal spannend. Also da sind Scheidungsraten, da gibt es konstant hoch. Genau, also ist jetzt auch nicht total unplausibel vor dieser Erklärung. Ne, die Qualität der Ehen wird besser in jüngerer Zeit. Das betrifft dann halt nicht Ehen, die schon vor 30 Jahren oder 40 Jahren geschlossen wurden. Genau. Bisher gibt es halt relativ wenig Forschung zu dieser Art von Scheidung. Forschung konzentriert sich eigentlich immer eher so auf die Bevölkerung, ich sag mal, in der Blüte ihres Arbeitslebens. Also das liegt, denke ich mal, daran, dass das viel auch arbeitsmarktökonomisch motivierte Forschung ist und dann sich man halt viel mit der Frage auseinandersetzt, was machen diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt bevor und nach ihrer Scheidung? Ne? Was sind die Konsequenzen für ihr Einkommen, für ihre Arbeitsmarktpartizipation, solche Art von Sachen? Und jenseits von 50 nähert man sich ja dann schon so langsam, also wirklich ganz langsam, dem Rentenalter oder dem Vorruhestandsalter an. Und deswegen sind das, glaube ich, so Populationen, die da oft nicht so viel Beachtung finden in dieser Art von Forschung traditionell. Genau. Insofern ist es auch ein Stück weit noch eine Lücke in der Literatur, die da geschlossen wird. Und ich habe dann so ein bisschen noch gestern recherchiert und habe gesehen, es gibt auch für Großbritannien zum Beispiel schon Forschung zu dem Thema und für Schweden, also genau. Aber es halt gibt so für jedes Land so ein Paper oder so. Für Deutschland habe ich noch gar nichts gefunden. Also das scheint ein Thema zu sein, was gerade erst ein bisschen von der demografischen Forschung entdeckt wird. Oder demografischen und oder ökonomischen. Genau, so, was ist der einhellige Befund von der Literatur zu Scheidung und Lebensstandards? Ich denke, da können wir auch ganz einfach Hypothesen drüber treffen.
Ja, also eine Scheidung kostet wahnsinnig viel Geld, ne? Und wahrscheinlich ist man geschieden, lebt man in einem deutlich geringeren Lebensstandard als verheiratet, ne?
Genau.
Ich wüsste jetzt nicht, ob es diese Vergleiche überhaupt gibt, aber wahrscheinlich schon, ob es auch schlimmer ist im Vergleich zu Menschen, die nie verheiratet waren. Das ist natürlich nochmal auch eine ganz andere Selektion von Menschen. Insofern keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, das zu vergleichen.
Ja, da bist du direkt bei einem Knackpunkt von dieser ganzen Forschung, ne? Was ist die relevante Vergleichsgruppe? Wenn man jetzt sich anschaut, was sind die Konsequenzen von Scheidung, dann vergleicht man das halt in der Regel mit Paaren, die nicht geschieden werden. Aber du hast völlig recht, eine interessante Vergleichsgruppe wäre auch Menschen, die einfach nie geheiratet haben. Ja.
Und da wäre so eine spontane Hypothese, wäre, dass, also vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt diese Selektionseffekte, dass die Menschen, die nicht heiraten, das sind unter den Frauen überproportional die am höchsten gebildeten und unter den Männern überproportional die am niedrigsten gebildeten.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt vergleicht den Lebensstandard von geschiedenen Männern und Frauen mit diesen jeweils Singles, lebenslang Singles oder wie auch immer man die nennen will, dann würde ich schon vermuten, dass geschiedene Frauen wahrscheinlich deutlich schlechter dran sind als nie verheiratete Frauen.
Ja.
Und geschiedene Männer wahrscheinlich immer noch besser als nie verheiratete Männer. Das hat aber ja nur bedingt was mit der Scheidung selber zu tun und mehr damit,
warum die Selektion die sich in die Heirat sozusagen, ne? Ja. Ja. Ja, guter Punkt. Ja, das würde man wohl vermuten. Genau, also wie gesagt, was eher gemacht wird, ist zu vergleichen halt geschiedene Paare mit ungeschiedenen, also weiterhin verheirateten Paaren. Und da findet sich halt genau, also dass die auf jeden Fall nach der Scheidung, oder was man natürlich auch machen kann, ist so in so Panel-Daten setzen, ne, sich die gleichen Paare tatsächlich vor und nach der Scheidung anschauen. Das wird halt auch relativ viel gemacht. Und da sieht man halt schon, dass nach der Scheidung der Lebensstandard im Schnitt auf jeden Fall sinkt. Das macht ja auch total Sinn, ne? Das, also ökonomische Sparpotenziale sind ja auch ein Grund für Heiraten. Also wenn wir heiraten, wenn wir davon ausgehen, dass man heiratet, man auch sein Leben, seinen Haushalt zusammenführt und wenn man sich scheiden lässt, dann den Haushalt auch wieder trennt, was natürlich auch eine Annahme ist, aber ich denke, auf die allermeisten Paare wird das zutreffen, dann kann man natürlich Geld sparen, indem man einen gemeinsamen Haushalt führt und dann im deutschen Steuersystem kann man auch mal Geld sparen, einfach dadurch, über die Versteuerung dann, die gemeinsame Veranlagung. Das ist nicht in allen Steuersystemen so, zum Beispiel auch nicht in Frankreich. Genau, und deswegen findet man auch, jetzt um endlich mal diese Gedanken zu Ende zu führen, den ich vor, weiß ich nicht, 10.000 Minuten angefangen habe, also die Literatur findet relativ einhellig, auch global sozusagen, dass der Lebensstandard nach der Scheidung sinkt, für Männer und Frauen, aber für Frauen eben deutlich stärker als für Männer. Da sind das Einbußen zwischen 7% und 30%, also auch eine relativ weite Spanne. Und diese weite Spanne kommt eben auch daher, dass das jetzt zusammengefasst ist, sozusagen über alle möglichen Länder, Zeiträume. Das ist natürlich abhängig von ganz vielen externen Faktoren. Zum Beispiel, wie das Scheidungsrecht ausgestaltet ist, ne? Also,
ja.
Der geschiedene Ehepartner unterhaltspflichtig ist, ob man Kinder hat oder nicht, das hat dann wiederum Auswirkungen auf den Unterhalt, auf die Höhe, auf die Wahrscheinlichkeit von Unterhalt und so weiter und so fort. Genau. Für Männer ist diese Literatur weniger eindeutig als für Frauen. Also Frauen, völlig ohne Ausnahme, sinkt der Lebensstandard mit der Scheidung. Für Männer erleben manchmal sogar einen Gewinn im Lebensstandard durch die Scheidung. Was auch nicht komplett unplausibel ist, wenn man sich überlegt, dass viele Männer nach wie vor Einzelverdiener sind, ne? Und wenn sie sich scheiden lassen, dann finanzieren sie quasi nicht mehr ihre Partnerin mit, sondern können dann ihr ganzes Einkommen für sich selber verwenden.
Ja. Auch genau. Wenn sie dann sozusagen selten relativ höheren Anteil an der Miete haben.
Genau. Ja, also
weil sie sozusagen normalerweise für ihre Ehefrau noch andere.
Ja, stimmt. Da sind wir jetzt direkt auch in dieser technischen Frage von, wie misst man eigentlich Lebensstandard, ne? Also, weil.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Also, genau, weil der Punkt ist ja, wir messen natürlich logischerweise nicht einfach Einkommen, weil das Einkommen. Ja, die Frage ist, wie viel habe ich dann davon eigentlich zur Verfügung? Und das hängt ja auch davon ab, unter anderem, wie groß mein Haushalt ist und so weiter und so fort. Und also was jetzt in dem Papier gemacht wird, ist halt über dieses Äquivalenzeinkommen zu gehen, was halt auch international standardisiert wird. Da gibt es aber durchaus auch unterschiedliche Ansätze in der Literatur. Also insofern kann ich jetzt gar nicht garantieren, dass die Zahlen, die ich gerade hier präsentiert habe, bezüglich das findet die Forschung bisher, da kann ich jetzt gar nicht sozusagen genau sagen, wie da genau Lebensstandard definiert wurde, weil das so zusammengefasst war über unterschiedliche Ansätze. Genau, aber es gibt halt so ein von der OECD, also der Internationalen Organisation für ökonomische Zusammenarbeit, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ne? OECD, genau. Da gibt es halt so ein vorgeschlagenes Maß für Äquivalenzeinkommen und das ist jetzt sehr technisch sozusagen, wie das genau funktioniert, aber ich glaube, für unsere Zwecke reicht zu sagen, und so sage ich es auch meinen Studierenden in den Statistik-Grundlagenkursen, für unsere Zwecke reicht es zu sagen, das ist ein Einkommensmaß, das die Größe des Haushalts mit einbezieht. Also das sozusagen berücksichtigt, dass wenn wir beide, du und ich, das gleiche Einkommen haben, dass wir unterschiedliche verfügbare Einkommen haben oder unterschiedliche Kaufkraft daraus generieren, weil du eine Familie hast, die aus 3 Personen besteht und ich alleine lebe, naja, mit 2 Tieren. Aber die brauchen, glaube ich, insgesamt weniger Ressourcen als dein Mann und dein Kind. So. Und dann wiederum verdient dein Mann ja aber auch Geld und erhöht deswegen wieder das Einkommen. Ne? Und all diese Sachen sind diesen Äquivalenzeinkommen halt schon berücksichtigt, dass wie viele Menschen im Haushalt leben und was deren Einkommenspotenziale sind.
Ja.
Genau.
Das heißt also, was sind denn überhaupt die Kanäle, über die sich Lebensstandard verändern würde, wenn wir von einem gemeinsamen Haushalt, verheirateten Haushalt, zu einem, vielleicht nicht unbedingt alleinigen Haushalt, weil es sind ja zum Teil auch Kinder mit dabei, aber so, wie sagt man so, einen erwachsenen Haushalt oder einen
ja.
Haus.
ein Verdienerhaushalt oder so? Ja, weiß man auch nicht. Also genau. Also ich glaube, die Kanäle sind trotzdem relativ deutlich, einfach, dass man nicht mehr seine Ressourcen teilt. Ne? Also ich glaube, der Hauptkanal ist schon, also natürlich macht das Äquivalenzeinkommen das, dass es dafür ein Stück weit korrigiert, aber trotzdem habe ich halt am Ende des Tages weniger, wenn ich alleine Miete, Strom, Gas, Lebensmittel finanziere, als wenn wir das zu zweit in einem gemeinsamen Haushalt machen.
Ja, also ich hätte gedacht, dass vielleicht, und das wird, glaube ich, dann wahrscheinlich, also das ist für mich eine interessante Frage, aber wahrscheinlich auch extrem schwierig zu messen, dass vielleicht eben auch da Effekte eine Rolle spielen, die, also weil, genau, wenn es jetzt nur darum geht, ist quasi sozusagen um so ein Effizienzeffekt geht und Einkommenspooling-Effekte und so weiter, dann würde man ja denken, okay, dann ist es im Prinzip wirklich einfach, dann sind Scheidungen in dem Sinne, in Anführungszeichen, nicht teuer, sondern man hat einen Verlust im Vergleich zu seiner verheirateten Position, einfach weil verheiratet sein effizient ist. Und eben Einkommensvorteile bringen. Aber man hat jetzt keinen zusätzlichen Nachteil auch aus der Auflösung einer bestehenden Ehe. Und da denke ich eben vermutlich, aber vielleicht aber doch, wenn es eben zusätzliche Effekte gibt, wie, keine Ahnung, aufgrund der Scheidung sind einfach so viele, was weiß ich, emotionale und kognitive Ressourcen gebunden, dass man zum Beispiel eine Beförderung nicht erhält, die man bekommen hätte, wenn man einfach glücklich verheiratet geblieben wäre und weiterhin fröhlich produktiv gewesen, zum Beispiel.
Sehr guter Hinweis.
Für Frauen insbesondere natürlich total relevant, dass wenn sie mit einem Partner, einer Partnerin zusammenleben, sie einem anderen Beruf, vielleicht einem besser bezahlten Beruf nachgehen können, weil halt Kinderbetreuung stärker aufgeteilt wird, als wenn sie eben mit den Kindern leben, wo sie dann einen Job wählen müssen, der einfach ne, viel flexibler ist und viel stärker erlaubt, halt alleine für die Kinder gerade zu sein. Natürlich gibt es auch alleinerziehende Väter an dieser Stelle, sei natürlich gesagt, aber statistisch eine sehr, sehr kleine Gruppe.
Deswegen. Ja, da hast du völlig recht. Ja, das sind alles sehr gute Punkte. Das ist super. Das genau führt uns auch schon ins Herz, dieses Forschungsprojekt sozusagen. Genau, also wenn wir jetzt einfach sozusagen uns die ökonomischen Konsequenzen von einer Scheidung für Männer und Frauen anschauen und halt das Alter nicht berücksichtigen, dann unterstellen wir ja implizit sozusagen, dass es egal ist, wie alt man bei der Scheidung ist, ob man jetzt jung oder mittelalt oder alt ist. Und wenn man jetzt aber mal in Ruhe drüber nachdenkt, dann gibt es sehr viele gute Gründe zu erwarten, warum es im Alter, also älter als 50 sozusagen, bei der Scheidung andere Konsequenzen gibt. Und dabei fällt mir auf, dass wir über eine Sache noch vorher reden müssen, nämlich was gibt es für Mechanismen, die sozusagen ökonomische Unwägbarkeiten sind es nicht, ökonomische Schwierigkeiten ausgleichen können nach einer Scheidung. Das, also hatte ich schon einmal angesprochen, ne? Es gibt den Privattransfer, sagen wir im ökonomischen Sprachgebrauch sozusagen. Also es gibt die Unterhaltszahlungen zwischen Ehepartnern. Irgendeine Form von Unterhaltszahlung gibt es eigentlich in fast jedem Rechtssystem in entwickelten Ländern, Industrienationen. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass der mehr verdienende Ehepartner sozusagen Unterhalt zahlen muss an den weniger verdienenden, jetzt Ex-Ehepartner. Und die Idee ist, dass man sozusagen sich an einem Lebensstandard gewöhnt hat und dass der zumindest eine Zeit lang auch nach der Scheidung aufrechterhalten werden können soll. Und deswegen gibt's halt eine Unterhaltspflicht. Du guckst so skeptisch, Luise.
Ja. Ich bin der Meinung, dass das abgeschafft wurde und dass es nur noch den Kindesunterhalt gibt. Und der
Also jetzt gehen wir sehr stark natürlich ins deutsche Recht, ne? Aber also ich glaube, also genau, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber soweit ich weiß, wurde er nicht ganz abgeschafft, er wurde nur zeitlich begrenzt.
Ah, okay, ja, das macht das. Das macht
also es gibt auf jeden Fall noch eine Unterhaltspflicht für das Trennungsjahr, also von der Trennung bis zur rechtlichen Scheidung. Und auch darüber hinaus kann man noch Unterhaltsausgleich beantragen, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man lange verheiratet war, nämlich zum Beispiel. Und aber auch dieser Unterhalt sozusagen, der eh nur einer kleineren Gruppe der geschiedenen Personen zugänglich war, auch der wurde zeitlich begrenzt. Nämlich genau aus der Idee, dass man Anreize setzen will, dass man auch in einer Ehe sich nicht auf das Einkommen des Partners, der Partnerin verlässt, sondern selber sozusagen auch ökonomisch eigenständig bleibt. Aber das ist sozusagen...
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau, es hat überhaupt nicht geklappt, aber das war die Idee, glaube ich, dieser Reform. Aber also anyways, es gibt in Frankreich gibt es eh ein ganz anderes Unterhaltsrecht und dann in Großbritannien wieder ein anderes, USA und auch ein anderes, aber es gibt eigentlich in fast allen Ländern irgendeine Form von privaten Transfers, die sozusagen der eine Ehepartner an den anderen zahlen muss. In manchen Ländern, da hast du völlig recht, ist das an das Vorhandensein von Kindern gekoppelt. Also da fällt sozusagen dieser Transfer weg, wenn keine Kinder zu versorgen sind, keine gemeinsamen. Genau. Das ist eine Sache. Und dann haben wir natürlich auch noch, was wir staatliche Transferleistungen nennen. Also, wenn ich mich jetzt von meinem fiktiven Partner scheiden lasse und deswegen meine drei Kinder allein zu Hause erziehen muss, überhaupt nicht arbeiten kann in der Zeit, dann versorgt mich natürlich der Staat im Zweifelsfall mit dem Nötigsten. Zahlt zum Beispiel Wohngeld, aber eben auch sowas wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Ne? Also gibt's, das ist jetzt auch wieder... Da steigt man dann wieder sehr tief sozusagen in die sozialen Institutionen des jeweiligen Landes ein. Aber wenn wir davon mal abstrahieren, dann gibt es private und staatliche Leistungen, die sozusagen diesen ökonomischen Effekt von Scheidungen abfedern können. Dann gibt es natürlich noch andere Mechanismen, die es abfedern können. Fallen dir zufällig welche ein?
Du hattest vorhin schon das Steuerrecht erwähnt, das wäre jetzt ja zumindest in Deutschland kein Abfedern, sondern würde den
verstärken.
Verlust noch.
Ja.
Hilft mir auf die Sprünge, Eva.
Also Wiederheirat ist natürlich eine Strategie. Ne? Nach einer Scheidung kann man sich einfach einen neuen Partner suchen, dann muss man nicht alles alleine finanzieren. Und dann kann ich natürlich darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen, über mein eigenes Arbeitsangebot natürlich so ein bisschen gegensteuern. Also ich kann mehr oder weniger arbeiten gehen oder mir einen anderen Job suchen, der besser bezahlt ist oder irgendwie solche Sachen machen. Genau. Und all diese Sachen sind aber natürlich nicht unabhängig davon, wie alt ich bin zum Zeitpunkt der Scheidung. Also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit einer Wiederheirat, die sinkt für Frauen massiv. Laufe ihres Lebens, für Männer gemeinerweise nicht. Also, oder die sinkt für Männer auch, aber nicht so stark. Ne? Also Männer auch im höheren Alter haben relativ hohe Wiederheiratsraten sozusagen nach einer Scheidung. Frauen, da wird es dann immer weniger. Und auch der Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt oder auch sozusagen, wie stark ich über den Arbeitsmarkt kompensieren kann, den Verlust des Einkommens meines Partners, ist natürlich auch altersabhängig. Also wir wissen, ältere ArbeitnehmerInnen haben es auf dem Arbeitsmarkt allgemein schwieriger. Und wenn ich älter bin, bin ich halt auch schon länger in meinem Beruf tätig, in dem ich tätig bin. Und dann kann ich hier nicht mal so eben einfach wechseln. Nicht so einfach, wie das Anfang 20 oder Ende 20 vielleicht noch der Fall ist. Genau. Andererseits sind bei älteren Paaren die Kinder meist nicht mehr, ich sag jetzt mal in großen Anführungszeichen, das Problem, weil die einfach, ne, wenn ich mich über 50 scheiden lasse, dann einfach schon ausgezogen sind in ganz vielen Fällen und gar nicht mehr zu Hause leben. Das heißt, weder behindern die meinen Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt, noch auf der anderen Seite erhöhen die vielleicht meine Unterhaltszahlungen oder irgendwelche anderen Transfers. Das heißt, Kinder sozusagen spielen eine etwas andere Rolle bei älteren Scheidungspaaren als bei jüngeren. Und was auch noch anders ist im Alter, ist sozusagen jetzt fällt mir gerade kein so guter nicht-technischer Term dafür ein, müssen wir gleich einfach drüber reden, was ich damit meine, die Spezialisierung innerhalb des Paares. Ne, und jetzt sind wir wirklich in einer klassischen Familienökonomik. Also was wir ja beobachten in den allermeisten Paaren und was auch ökonomisch effizient ist, ist, dass Paare sich spezialisieren. In der Regel spezialisiert sich eine Person auf Erwerbsarbeit und die andere Person auf, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Hausarbeit, Care-Arbeit, Sorgearbeit ist vielleicht der bessere Begriff. Genau. Und was wir beobachten, ist ein Alterseffekt und ein Zeiteffekt. Also ältere Paare haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, stark spezialisiert zu sein. Und das ist in der Regel die Frau, die sich spezialisiert auf Haus- und Care-Arbeit und deswegen wenig im Arbeitsmarkt aktiv ist. Das ist ein Alterseffekt, aber es gibt eben auch einen Zeiteffekt. Also das heißt, Leute, die heute älter sind, die sind einfach auch früher geboren und deswegen sozusagen noch traditioneller, weil es da halt auch so einen Normenwandel über die Zeit gibt. Ich glaube, ich höre dich nicht mehr.
Oh, das ist schlecht.
Ah, doch. Toll. Ich höre dich. Sehr gut. Ignorieren wir das einfach? Genau. So, und diese Spezialisierung innerhalb des Paares, die hat natürlich Konsequenzen. Wenn ich nämlich als Frau mich auf Haus- und Sorgearbeit spezialisiert habe, dann habe ich wenig Rentenansprüche erworben. Und das ist natürlich im Alter jenseits 50 ein dramatischerer Verlust als ja Ende 20 oder auch Mitte 30, weil ich dann auch keine Zeit mehr habe, sozusagen diesen Verlust auf dem Arbeitsmarkt irgendwie wieder aufzuholen.
Ja.
So, das heißt, von dem, was wir jetzt so uns überlegt haben, gibt es eigentlich sehr wenig Gründe anzunehmen, dass diese ökonomischen Konsequenzen einer Scheidung für ältere Paare genauso sein sollten wie für jüngere Paare. Sie würden sogar erwarten, dass sie für ältere Paare ja definitiv anders sind. Aber wir wissen halt auch nicht genau, wie anders, ne, weil ich hatte ja gerade gesagt, es gibt so ein paar sich so widersprechende Mechanismen. Also einerseits, ne, das Alter, die größere Spezialisierung, die geringere Wahrscheinlichkeit einer Wiederverheiratung für Frauen, aber andererseits die Kinder aus dem Haus und deswegen vielleicht mehr Flexibilität, deswegen kann ich vielleicht stärker über den Arbeitsmarkt anpassen, als wenn ich noch Kinder betreuen muss tatsächlich. Genau, und jetzt schauen wir einfach mal, was die Forscherinnen jetzt für Frankreich konkret finden in den Daten, die sie haben. Und dann sind wir auch schon durch und das passt dann, glaube ich, alles ganz gut. Genau, also die haben ganz coole Daten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Es gibt nämlich seit 2010, stellt das, ja, ich weiß nicht, wer in Frankreich, die französische Regierung, weiß ich nicht, zur Verfügung, administrative Daten, die für 4,4% der Bevölkerung verbinden, Daten der Sozialversicherung, also alles sozusagen über die Arbeitsmarkthistorie, mit Steuerdaten und noch allen möglichen anderen, so kleineren Datensätzen. Und es sind immer sozusagen die Menschen, die in den ersten 4 Tagen von, ich glaube, Januar, April und September oder so geboren wurden. Und weil halt das Geburtsdatum zufällig ist, ist das quasi eine zufällige und deswegen repräsentative Stichprobe der Bevölkerung. Und das ist ein sehr großer Datensatz, der dann sehr interessante Informationen beinhaltet. Und der ist eben auch ein Panel-Datensatz. Also das heißt, ich beobachte die gleiche Person über mehrere Jahre und habe all diese Informationen über sie. Und das ist natürlich für solche Art Forschung ganz fantastisch. Genau, und dann haben sie halt Daten ab 2010, weil da das erste Mal dieser Datensatz verfügbar gemacht wurde, für die nachfolgenden 6 oder 7 Jahre. Und schauen sich halt an, also Menschen, die 50 Jahre oder älter sind und verheiratet in 2010. Der Partner, die Partnerin kann allerdings jünger sein als 50 Jahre. Und sie begrenzen auf heterosexuelle Paare. Das ja ist auch so eine Sache, die wir auch schon mal diskutiert hatten, glaube ich, hier im Podcast, dass also viel familienökonomische Forschung sich auf heterosexuelle Paare konzentriert. Ganz oft aus Datengründen. Aber natürlich total schade, weil homosexuelle Paare auch super spannende Fälle sind und nicht ignoriert werden sollten, einfach von der sozialwissenschaftlichen Forschung. Aber genau, da gibt es inzwischen auch immer mehr, aber immer noch sehr wenig. In dem Fall werden sie einfach ausgeschlossen. Also konzentrieren sich auf heterosexuelle Paare, die 2010 verheiratet sind. Und dann vergleichen die Paare, die sich in der Folge scheiden lassen, mit Paaren, die verheiratet bleiben. Also wir sind hier genau wieder bei dieser Vergleichsgruppe zwischen geschiedenen und verheirateten Paaren.
Okay.
Genau.
Aber machen sie dann quasi so einen Doppelvergleich? Also sorry, wenn ich dir da gerade nicht gefolgt bin. Also machen sie einen Vergleich zwischen geschiedenen und verheirateten Paaren Ü50 versus U50? Weil dann sind ja die ganzen Sachen, die wir vorhin so diskutiert haben, auch mit der Lektion und bla bla bla, die spielen ja dann gar keine Rolle.
Ja, jein. Also, Also genau, den Vergleich machen sie deskriptiv. Ja. Und dann sozusagen später, wenn ich jetzt muss, ich, das ist halt das Problem, wenn man das Papier nicht gesehen hat, ne, sondern sich auf die Präsentation verlassen muss, die man sich angeschaut hat. Also jetzt aber in allen sozusagen alles, was ich mir als Ergebnisse notiert habe, das bezieht sich nur noch auf die Ü50 Paare. Aber also wahrscheinlich ist dann sozusagen einfach immer die implizite Vergleichsgruppe die U50 Paare sozusagen. Ja. Ja. Na gut. Ja, also das ist halt, ja, sorry, da bleibe ich jetzt ein paar methodische Details einfach schuldig. Das müssen wir einfach nachlesen, wenn das Papier erscheint.
Warten, genau.
Bitte?
Müssen wir abwarten.
Genau. Genau. Genau, also was haben wir für Ergebnisse? Der Lebensstandard von Frauen sinkt um 32% im Jahr der Scheidung. Der von Männern um 5%. Mhm. Also schon ein dramatischer Unterschied. Also 32% sind ungefähr 7.300 Euro im Jahr. Das mildert sich dann ein bisschen ab im Zeitverlauf. Also 2 Jahre nach der Scheidung sind es noch 24%. 5 Jahre nach der Scheidung sind es aber immer noch 21%. Und bei Männern sind es relativ konstant diese 5% weniger über die Zeit. Da mildert sich nichts ab und es bleibt einfach relativ konstant. Das ist natürlich nicht der Fall für Frauen, die selber HauptverdienerInnen in ihrem Haushalt sind. Also die mehr als 60% des gemeinsamen Einkommens verdienen, die haben nicht so einen dramatischen Verlust im Lebensstandard nach der Scheidung. Die haben teilweise sogar einen kleinen Gewinn im Lebensstandard nach der Scheidung. Genau, und je stärker, also je weiter unten sozusagen in der Einkommensverteilung die Frauen sich befinden, desto stärker ist ihr Verlust an Lebensstandard durch die Scheidung. Das ist auch völlig plausibel. Was ich ganz spannend finde, ist, dass einkommensstarke Männer, also Männer, die zu den besten 25% Verdienenden, den 25% Bestverdienenden, sagt man das so, gehören, also nur innerhalb der Männer verglichen, die verbessern ihren Lebensstandard mit der Scheidung. Und das habe ich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt, aber ich habe dann auch nicht die Geistesgegenwart besessen, nochmal nachzufragen, weil man würde ja denken, ne, wenn du jetzt drüber nachdenkst, sehr gut verdienende Männer, wenn die verheiratet sind, über 50 und dann sich scheiden lassen, dann also wäre meine Erwartung, dass die Frauen mit sehr viel niedrigerem Einkommenspotenzial heiraten und deswegen sehr viel Unterhalt zahlen müssen nach der Scheidung und deswegen Lebensstandard verlieren. Das wäre meine Erwartung.
Ah ja, okay. Ich dachte, du hättest vorhin gesagt, dass Frankreich zahlt man keinen.
Ach ja, richtig. Ja, richtig. In Frankreich zahlt man nur für Kinder. Richtig. Nicht, also in ganz seltenen Fällen nur für Ehepartner, wenn keine Kinder. Ja, stimmt. Das ist natürlich die Erklärung. Ja.
Ja.
Ja, richtig, richtig. Ja, und dann verbessern sie in dem Fall natürlich, weil sie nicht mehr ihre Frau mitfinanzieren. Und ihr ganzes schönes Geld für sich selber ausgeben. Ja, stimmt.
Juhu. Ja. Ja, also genau. Wenn das tatsächlich so ist, dann denke ich, dann macht das Sinn.
Ja. Ja. Du hast recht. Okay. Kein Rätsel. Sehr gut. Rätsel gelöst. Genau. Und dann bin ich auch schon fast fertig. Dann habe ich noch ein paar Sachen zu diesen Mechanismen, die sozusagen diese ökonomischen Folgen abmindern können. Also das erste war ja eine Wiederheirat. Und da sind die Wiederheiratsquoten tatsächlich relativ hoch. Also 23% der Ü50 geschiedenen Männer heiraten innerhalb der nächsten 6 Jahre und auch 17% der Frauen. Das finde ich schon relativ viel. Und für beide verbessert das natürlich den Lebensstandard. Genau.
25% der Männer.
Ja, das tatsächlich, das weiß ich nicht. Das wurde nicht nach Einkommensquartil ausgegeben. Ja. Die haben eigentlich keinen Anreiz, nochmal zu heiraten, das stimmt. Ja. Aber ich meine, es gibt ja, also gerade bei so Heiratsentscheidungen haben wir auch schon ganz oft gesehen, dass es keinen Lerneffekt gibt. Ne? Also dass Leute einfach immer und immer wieder die ökonomisch ungünstigen Entscheidungen treffen. Halt aus anderen Gründen als aus ökonomischen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja teilweise auch lässt sich ja auch schwer messen, was damit noch so für Nutzensteigerung nicht monetärer Art.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Völlig richtig. Gerade bei älteren, sehr gut verdienenden Männern kann man sich vorstellen, dass die aus anderen Gründen heiraten als aus ökonomischer Rationalität.
Statussymbole und
genau.
Ja, das kann ja auch ökonomisch sehr rational sein. Also,
stimmt, ja, klar, stimmt, absolut, ja. Ja, es gibt einen ganzen Markt, der sich damit beschäftigt, ja, völlig richtig, ja. Stimmt.
Aber was ich mal interessant fände, aber das kann ich jetzt natürlich alles nicht erzählen und das ist wahrscheinlich auch schwer zu untersuchen, was ich noch interessant fände, wäre mal zu schauen, inwiefern diese Faktoren, die du beschrieben hast, die dazu führen, dass die, wie sagt man, die Aussichten oder die Lebensstandardentwicklung von Männern und Frauen nach einer Scheidung so unterschiedlich sind, ob die nicht eigentlich alle mit der Spezialisierung zusammenhängen. Ne? Also du hattest so gesagt vorhin, das sind im Prinzip ja, drei unterschiedliche Sachen, glaube ich, hatten wir so aufgezählt. Also einmal so Arbeitsmarkt, Möglichkeiten, dann Kinder, wie sagt man, Kinder, also Sorgearbeit, die mit damit zusammenhängt, dass Kinder da sind und halt die Spezialisierung selber. Ach so, nee, und die Wiederheirat.
Die Wiederheirat, genau.
Aussichtlich. Und ich würde ja denken, also gerade bei den, also ne, bei dem Arbeitsmarkt ist es völlig klar, dass ich bessere Möglichkeiten habe, wenn die Spezialisierung halt vorher in der Ehe vorgesehen hat, dass ich Hauptverdienerin bin und Geld nach Hause bringe, dann habe ich halt einfach kontinuierlich auch an meiner Karriere gearbeitet und kann dann auch nach einer Scheidung relativ flexibel wahrscheinlich am Arbeitsmarkt anpassen.
Ja.
Was ich halt nicht kann, wenn ich die ganze Zeit, also im schlimmsten Fall gar nicht gearbeitet habe, aber vielleicht auch, weiß ich nicht, in Teilzeit und immer an irgendwelchen Jobs halt.
Ja.
Also das ist ein Faktor, der eben direkt auch mit der Spezialisierung zusammenhängt, aber auch diese wieder, also meine Attraktivität auf dem Heiratsmarkt.
Guter Punkt.
Die ist ja auch nicht unerheblich durch mein Einkommenspotenzial bestimmt. Also vor allem bei Männern, bei Frauen, glaube ich, streitet sich die Literatur darüber.
Ja, genau, das ist genau der Punkt, ne? Was wollen Männer? Wollen die eine Frau mit hohem oder niedrigem Einkommenspotenzial? Da gibt es natürlich auch dann sehr, ich sag mal, heterogene Matchings.
Ja.
Aber es ist ein guter Punkt. Ja, am Ende ist es alles ein bisschen über die Spezialisierung wahrscheinlich moderiert.
Also das würde ich mal ganz interessant, ich würde mal zum Beispiel ganz interessant finden, ob die Frauen, wo du ja auch gerade schon so eine Unteranalyse zu so ein Ergebnis auch angesprochen hattest, dass die Frauen, die vorher mehr als 60% zum Einkommen beigetragen haben, dass die nicht so hohe Einbußen erleben, würde mich zum Beispiel mal interessieren, ob die auch mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder heiraten. Das wäre ja so ein...
Würde mich auch interessieren, das stimmt. Vielleicht gab es dazu sogar eine Grafik in der Präsentation, aber ich habe natürlich, also...
Ja, das stimmt. Ich finde das ohnehin schon beeindruckend, dass du das jetzt so aus der Erinnerung auch.
Ja, ich habe halt, also es war die erste Session der Konferenz und ich saß da drin und dachte so, Moment mal, das ist doch perfekt für unseren Podcast nächste Woche. Ich passe jetzt mal extra gut auf. Und ja, so war das dann, genau.
Ja, cool. Vielen Dank, liebe Eva, für diesen interessanten Einblick in die hochaktuelle Forschung, frisch von der Konferenz mitgebracht.
Ja. Frisch von der Druckpresse eben nicht. Was ist das Äquivalent sozusagen, wenn es gerade erst, es ist ja auch kein Reagenzglas in der sozialwissenschaftlichen Forschung, es ist sozusagen aus, ja, naja, anyways, ich hätte dieses Bild gar nicht aufmachen sollen.
Ach, das wäre, ja.
Egal.
Ja, lassen wir das jetzt.
Genau, weil wir 10 Minuten am Ende brauchen, um das noch aufzulösen, beenden wir das einfach an der Stelle. Das ist eine knackige Folge, aber wir dachten, es ist besser als keine Folge. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach ganz bald wieder.
Ja, dann bis bald, Eva.
Bis dann. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.